Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Herzlich willkommen zu unserer bereits 21. Folge von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Chinchilla-Regionen und geben euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierungsstrategie.
Hallo, grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Japan dabei seid. Heute geben wir euch Einblicke in das japanische Startup-Ökosystem und haben eine Kollegin von der Außenwirtschaft Austria bei uns zu Gast, Rumi Onodera. Sie ist die Technologiebeauftragte im Außenwirtschaftscenter Tokio. Sie ist letztes Jahr im Sommer mit ihrer ganzen Familie von Wien nach Tokio gezogen, um dort ihre Erfahrungen im Tokio-Büro einzubringen. Bis dahin hat sie über 25 Jahre in Wien gelebt und fühlt sich auch als Wienerin. Ihre Mutter ist Deutsche und ihr Vater ist Japaner. So ist ihre brückenschlagende Aufgabe zwischen Japan und Österreich wie für sie geschaffen. In Wien hat sie auch schon bereits bei japanischen Technologieunternehmen gearbeitet. Karina, mit Rumi arbeitet ihr ja für das GoTokyo-Programm zusammen, oder?
Ja, genau so ist es. Im Außenwirtschaftscenter Tokio hilft Rumi nämlich österreichischen Innovations- und Technologieunternehmen und eben auch Startups beim Markteintritt. Aber sucht auch innerhalb Japans nach Technologien, die für Österreich eine Bereicherung darstellen könnten. Sie organisiert gemeinsam mit Jin, also uns, das GoTokyo-Programm und die Startup-Konferenz TechBizCon, bei der unter anderem österreichische Startups an Pitch-Events teilnehmen. Die TechBizCon wird vom AC Tokio gemeinsam mit der deutschen und der finnischen Wirtschaftsvertretung organisiert und findet heuer bereits zum 4. Mal statt. Allerdings diesmal als Hybrid-Event. Also, wenn ihr plant, in den japanischen Markt einzutreten, dann ist eine erste Anlaufstelle auf jeden Fall das Außenwirtschaftscenter Tokio. Hallo Rumi, willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo Karina und hallo Fabian.
Freut uns, dass du heute dabei sein kannst und mit uns über das japanische Startup-Ecosystem sprichst. Vielleicht aber ganz zu Beginn stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Rumi Onodera. Also man hört schon, ich habe einen sehr japanischen Namen. Ja, das kommt davon, dass ich einen japanischen Vater habe und eine deutsche Mutter. Ich bin seit letztem Jahr in Tokio, also ich bin mit der ganzen Familie aus Wien nach Tokio gezogen und ja, jetzt bin ich mehr als ein Jahr für das Außenwirtschaftscenter als Technologiebeauftragte zuständig und ja, ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, super. Das klingt sehr spannend, mit der ganzen Familie auszuwandern. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich kann Japanisch, deswegen viele Hürden. Ich habe es sicher einfacher als jetzt normale Ausländer, die nach Japan kommen. Aber trotzdem, es war eine Herausforderung, sehr viel Unterschiede zu Österreich, vor allem was Formalitäten betrifft. Also man muss sehr viel Formulare ausfüllen, wenn man sich anmeldet und alles zigmal ausfüllen. Und das kenne ich aus Wien nicht.
Die japanische Bürokratie, oder Fabian? Haben wir schon gehört.
Ist schön, dass die österreichische Bürokratie einmal gelobt wird.
Ich glaube, das ist nichts dagegen. Also da kann Japan sicher Weltmeister.
Genau. Aber auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Wir sprechen heute über das Startup-Ökosystem in Japan. Mhm. Man hört eigentlich in Europa nicht so viel davon. Also man kennt natürlich Japan für seine großen Corporates. Aber vielleicht kannst du uns mal ein paar Einblicke geben. Wie groß ist die Startup-Szene? Ist die am Boomen? Genauso wie in anderen asiatischen Ländern? Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, also ich bin letztes Jahr nach Japan gekommen und vor Corona hatte ich noch die Gelegenheit, sehr viele Events zu besuchen, sehr viele Pitch-Events. Und ich hatte das Gefühl, es passiert sehr viel in Tokio. Also ich muss jetzt immer wieder Tokio erwähnen, weil in den anderen Städten ist es sicher anders. Aber in Tokio passieren sehr viele Events und ich war ja auch dabei. Aber ich hatte das Gefühl, dass es alles noch sehr neu ist. Also die Startups natürlich, die Investoren, die wissen, was zu tun haben. Aber wenn jetzt Corporates dazukommen, habe ich immer diese Unsicherheit gemerkt. Was mache ich hier? Was suche ich überhaupt? Also diese Unsicherheit und diese Neuheit hat man schon sehr gespürt.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Wir haben ja auch schon einige andere Folgen aufgenommen zu diesem Podcast. Und da ist eben auch immer wieder durchgekommen, dass japanische Corporates doch sehr träge sind, dass man sehr lange braucht, um eine Entscheidung zu finden. Ja. Das ist natürlich das ganz Konträre. Oder Fabian, wie eigentlich ein Startup funktioniert?
Absolut, aber ich glaube, der lange Atem ist ja etwas, was man in all diesen fremden Systemen braucht, ob das jetzt in einem Corporate-System ist oder auch im Startup-System, wenn man in ein neues Land geht. Und von dem her glaube ich, dass da so schon sehr viele Parallele gibt, auch wenn natürlich ein Startup am liebsten gestern schon eine Entscheidung von einem Corporate hätte. Aber ich glaube, das wäre auch in Österreich, wenn auch ein bisschen schneller, doch auch etwas, was man vorfinden würde.
Genau, also das ist absolut so. Aber ich muss, glaube ich, diese Spezialität aus Japan mit den Corporates, also man, wie Carina schon gesagt hat, man hört sehr viel im Ausland über die großen Unternehmen in Japan. Sie haben jahrelang, also haben diese Corporates ihre R&D einfach intern gemacht. Das waren immer alle unter der eigenen Gruppe. Und dieses Vertrauen aufzubauen hat teilweise jahrelang, jahrzehntelang, sogar über Generationen gedauert. Und da wurde Innovation betrieben. Und nur in den letzten Jahren haben sie natürlich gemerkt, das reicht nicht, das muss alles viel schneller gehen. Die Nachbarländer wie China und Korea, da passiert so viel mehr. Das heißt, sie müssen jetzt aufholen und das erkennt auch die Regierung, das erkennen die Corporates. Und sie wissen, sie müssen was machen, aber man merkt wirklich bei vielen Unternehmen, sie wissen nicht wie. Und dafür gibt es auch ganz viele Events, wo auch die Corporates eingeladen werden, damit sie lernen, wie finde ich jetzt die richtigen Startups, wie arbeite ich mit denen, weil das komplett anders ist, als was sie vorher gemacht haben.
Und interessant wäre natürlich, wenn ein Startup jetzt nach Japan kommt, du hast jetzt von Tokio gesprochen als Hotspot, ist das so der erste Landing-Spot, den ihr empfehlt von der Außenwirtschaft, um einmal Fuß zu fassen, um sich einmal die Füße auch nass zu machen, um den Daumen mal ein bisschen ins Wasser zu strecken? Was ist da eure Erfahrung?
Ja, Tokio ist natürlich ein Ort, wo viele Unternehmen ihre Headquarter haben. Hier sind auch viele Events, wo dann auch ausländische Startups teilnehmen können. Man sieht jetzt auch online, jetzt mit Corona, es gibt viele Online-Events, wo die Startups pitchen können, also wo das von Tokio ausgeht. Aber es gibt auch andere Städte, das werden wir jetzt auch mit GoTokyo dieses Jahr kennenlernen, nämlich Städte wie Fukuoka, die sehr viel für Startups machen, auch für nicht-japanische Startups, wo auch das, wie soll man sagen, von der Größe her die Stadt nicht so extrem groß ist wie in Tokio, wo man dann irgendwie total verloren ist. Also Fukuoka würde ich eigentlich auch sehr empfehlen.
Ja, wir waren letztes Jahr mit den Startups in Osaka. Ich habe das Gefühl immer, in Japan, jede Provinz oder jeder Teil versucht eben ausländische Startups anzulocken mit wirklich attraktiven Paketen oder Free Office Space. Und man kann das mit Österreich, glaube ich, schwer vergleichen. Also Japan ist ja doch extrem groß. Und es gibt, glaube ich, schon auch gewisse Schwerpunkte, oder? Zwischen den einzelnen Städten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also wir waren jetzt vor kurzem, waren wir zum Beispiel in der Stadt Tsukuba in der Präfektur Ibaraki. Die machen jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Space. Da haben wir auch aktuell einen Österreicher, der im Space-Bereich ein Unternehmen, ein Startup gegründet hat. Und man sieht schon, jede Stadt hat so ein bisschen einen anderen Fokus, wobei in Tokio eigentlich alles da ist. Also man kann jedes Unternehmen kann hier auch starten. Und ja, das ist mal sehr, sehr unübersichtlich. Und wie gesagt, die bürokratischen Hürden sind extrem. Und da braucht ein ausländisches Startup sicher Hilfe auch, mit der Sprache, mit den Hürden halt, dass er unterstützt wird.
Genau. Eine praktische Frage. Gibt es da spezielle Visa für Startups,
Genau,
also können? Oder ja. Wie läuft das ab? Zum Beispiel in China gibt es sowas vergleichbar auch für verschiedene Provinzen. Wie schaut das
aus in Japan? Es gibt ein Visum für Startups. Die haben sie sogar verlängert. Also es war 6 Monate vor kurzem noch. Das haben sie jetzt auf 1 Jahr verlängert. Also schon eine sehr kurze Zeit, um jetzt ein Unternehmen zu gründen. Natürlich ändert sich das Visum dann auf ein anderes, wenn man dann sein Unternehmen gegründet hat und dann weiterkommt.
Mhm. Ja, spannend. Also ich glaube, ich würde, wenn ich ein Startup wäre, ein österreichisches, und ich will nach Japan, würde ich wahrscheinlich nach Shibuya gehen. Also ich habe das Gefühl, dort sind viele große Player, die sind sehr international ausgerichtet und es ist einfach ein wirklich cooler District von Tokio.
Aber nicht der günstigste, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wohnen würde ich vielleicht woanders, ja, das stimmt. Ja, aber eben die Coworking Spaces oder wie gesagt auch, wie Carina schon gesagt hat, viele Spaces werden auch schon gratis am Anfang angeboten. Und die Shibuya in Tokio, also wie gesagt, nicht nur die einzelnen Städte, sondern auch die einzelnen Bezirke haben ihre eigenen Unterstützungen. Also das macht es auch diese Unübersichtlichkeit, dass eben auch Tokio nochmal wieder andere Programme hat in den einzelnen Stadtteilen, wo auch Shibuya dazugehört. Und da muss man sich eben auch einen Überblick erstmal finden, was passt zu einem, wo passe ich hin, welche Unterstützung gibt es in diesen einzelnen Regionen dann auch.
Also am allerbesten, liebe Startups, wendet euch an Advantage Austria in Tokio.
Genau.
Sie haben den Überblick, sie können euch helfen. Und das macht am allermeisten Sinn und spart euch einen Haufen Zeit, würde ich sagen.
Genau.
Ja, vielleicht, du bist ja doch noch nicht so lange in Japan und hast vielleicht noch einen frischen Blick. Wie siehst du denn als Beobachterin das Startup-Ökosystem in Japan und welche Unterschiede kannst du erkennen zwischen Österreich und Japan?
Ja, also der große Unterschied ist schon, also ich habe das Gefühl, dass in Österreich das Ökosystem schon definiert ist und dass in Japan, das ist alles noch so in der Schwebe, aber sehr stark spüre ich diesen Willen der Corporates, dass sie was machen müssen, wollen. Und dort ist auch das Geld. Also das darf man nicht vergessen, die japanischen Corporates haben sehr viel Bargeldreserven, also 4,8 Millionen Dollar. Und wenn es zum Investment kommen sollte, dann sollte man sich dort umschauen. Und das heißt, man sollte sich in diesen Events, die stattfinden, es sind verschiedene Events, Pitch-Events, auch teilnehmen, aktiv teilnehmen und dort einfach präsent sein, und damit die Corporates auf einen aufmerksam werden. Mhm. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Und deswegen informiere ich unsere Startups so gut, auch mit eurer Hilfe, dass hier vor allem jetzt mit Corona Online-Events stattfinden, damit man einfach bekannt wird. Ja, ich glaube, dass die Corporates jetzt was machen müssen, in Innovation investieren müssen. Das ist, glaube ich, der Schwung, der gerade da ist, wo wir mitgehen sollten.
Mhm. Ja, das ist eh spannend und gut, dass sich auch Japan weiterentwickelt. Sie waren ja früher doch auch technologisch immer sehr weit vorne und ich glaube, es ist wichtig, dass sie hier nicht den Anschluss verpassen.
Genau, richtig.
Wie ist es denn so, wenn ich auf ein Pitch-Event gehe zum Beispiel und ich sehe dort viele Corporates, ich will gerne mit ihnen sprechen. Das wird ja sprachlich auch nicht das Einfachste sein, denke ich mir, oder?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das auch gedacht in Tokio und ich muss sagen, also letztes Jahr mit unserem Batch, den wir letztes Jahr haben mit GoTokyo, hatten wir auch einige Gespräche mit Corporates. Das Englisch wird immer besser und ich war eigentlich oft dabei bei Gesprächen, auch bei den Netzwerkempfangen habe ich mich dann daneben hingestellt, weil ich dachte, ich muss jetzt übersetzen. Aber in den meisten Fällen konnten die Leute, die dann vor Ort sind, bei den Pitch-Events dabei sind, doch gut Englisch, weil sie wissen ja, das sind ausländische Startups, die können kein Japanisch und deswegen schicken sie dann auch die richtigen Leute dorthin. Also ich denke, die Sprache in Tokio, ich muss jetzt immer nur von Tokio betonen, weil in anderen Städten ist es schon anders. Aber in Tokio kommt man mit Englisch inzwischen, nicht immer, aber inzwischen immer besser zurecht.
Okay, sehr gut. Fabian, ich weiß nicht, ob du schon mal ein japanisches Startup pitchen gehört hast.
Nein,
ich fand es ziemlich spannend, weil es ist meiner Meinung nach komplett anders, als wenn ein Österreicher oder ein Amerikaner pitcht, oder Rumi, was sagst du dazu?
Ja, Japaner sind generell sehr understatement. Weniger bewerben sie ihre Firmen, sondern es geht wirklich um technische Details. Es gehen sehr, sehr gerne in die Details rein, als jetzt mit großen Bildern oder Videos oder mit Grafik zu überzeugen. Also deswegen sind die Specs jetzt nicht besonders hübsch anzusehen. Und Japaner haben doch Schwierigkeiten zu präsentieren. Und wenn wir da so ein gemischtes Pitch-Event haben, wie unser Tech-BizCon zum Beispiel, das wir jetzt im Dezember stattfinden lassen, sieht man dann große Unterschiede in der Präsentation. Also Japaner haben dann immer mehr Probleme als jetzt ausländische Startups.
Ja. Aber Romy, das würde mich dann interessieren für Corporates. Also wenn man den Spieß jetzt umdrehen und sagen, okay, wir möchten eigentlich für den japanischen Markt pitchen.
Ja.
Sollte man sich dann auch ein bisschen an diese Gepflogenheiten halten? Oder wird ohne dies erwartet, dass jeder so pitcht, wie ihm recht ist? Sollte man dann sein Pitch-Deck, weil man sagt ja oft, mein Pitch-Deck soll man sich an den Markt dementsprechend anpassen, nicht? Sollte man dann schon ein bisschen mehr in Details eingehen auf technische Gepflogenheiten, technische Standards, technische Innovationen etc. etc. aus deiner Erfahrung?
Also ich würde auf, sagen wir mal, nicht Details, sondern wichtig ist einfach, dass man sich nicht zu sehr zu toll darstellt oder zu gut darstellt, sondern dass man doch ein bisschen im Understatement-Bereich ist und die Realität sagt. Ne? Also was ist die Tatsache, wo stehe ich, dass man die Wahrheit sagt und nicht, sagen wir mal, das möchte ich jetzt kein Stereotype sein, aber amerikanische Startups, die jetzt dann doch sich sehr in Vordergrund darstellen. Und da sollte man sich generell auch im Gespräch mit japanischen Firmen nicht zu sehr loben. Und Understatement ist, glaube ich, immer wichtig.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Auch zu uns Investoren, glaube ich, erwarten schon, dass man zeigt, wo man hin will, was will man erreichen. Und da geht es dann gar nicht so um Tatsächliches im ersten Pitch. Wir reden immer nur vom ersten Pitch, nicht in der Due Diligence oder so.
Ja.
Aber das ist ein guter Tipp. Also den sollte man sich auf jeden Fall merken.
Mhm.
Was ich noch sagen wollte zum Design von den Pitch-Decks, da muss ich echt sagen, die haben mich wirklich, wirklich überrascht. Denn ich dachte, chinesische Startups haben einen wirklich schrägen Geschmack, was das Design eines Pitch-Decks anbelangt. Aber nein, japanische Startups haben das auch. Und ich dachte mir immer, Tokio oder halt Japan ist ja auch bekannt für Fashion und so weiter, gutes Design. Aber nein, also bitte keine Sorge, wenn ihr einfach Arial verwendet oder Times New Roman auf einer Slide ist auch okay.
Ja, ich würde mich jetzt nicht an das japanische Niveau anpassen bei dem Pitch. Das muss ich sagen.
Ja, genau. Aber wir haben schon ein klein wenig darüber gesprochen,
ja,
dass auch die japanische Regierung so quasi auf den Zug aufgesprungen ist und jetzt eben auch die Startup-Szene fördern will. Welche Rolle spielt sie denn tatsächlich im Moment?
Ja, also ganz, ganz aktuell gibt es jetzt einen eigenen Minister für Digitales. Und sie sehen einfach, dass sie richtig aufholen müssen in Sachen Innovation. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Japan wird tatsächlich noch ein Stempel benutzt. Ich habe einen eigenen Onodera-Stempel und ich brauche diesen Stempel für Formalitäten. Und das wollen sie jetzt zum Beispiel digitalisieren. Also es ist unglaublich, dass wir noch in diesem Stand sind, dass wir wirklich noch stempeln müssen. Jetzt in der Corona-Zeit war das ein Riesenproblem. Die Leute haben remote gearbeitet, mussten aber vom Chef eigentlich einen Stempel holen, damit sie ihre Aufgabe beenden können.
Erzähl das nochmal genau, Rumi. Ich kenne ja den Firmenstempel aus China-Zeiten, ja. Aber ja, da gibt es wirklich Personenstempel.
Genau.
Das habe ich noch nicht gewusst.
Es gibt einen Personenstempel.
Und die braucht ihr für was? Damit ihr Sachen erledigen dürft.
Oder? Für alles Mögliche. Ob ich jetzt von DHL ein Paket annehme, habe ich den Stempel, als dass ich das Paket angenommen habe. Es gibt einen Stempel und das ist eben das Problematischste in den Firmen. Wenn eine, sagen wir mal, eine Investition getätigt werden muss, dann braucht man den Stempel von dem Abteilungsleiter, von dem darüber stehenden Leiter und den Manager da drüber. Also 3, 4 Stempel braucht man schon, wenn man irgendeine große Anschaffung hat oder dergleichen. Also dieser Stempel ist sehr, sehr wichtig, ist auch sehr emotional, weil die Diskussion ist gerade am Laufen. Die Stempel müssen weg, weil sonst können wir ja nicht remote arbeiten. Und das ist gerade das größte Gespräch jetzt.
Das ist super spannend.
Digitalisierung ist sehr, sehr wichtig und das Thema ist jetzt Society 5.0. Das ist das Schlagwort, das die japanische Regierung hat. Und was bedeutet das? Ja, 4. industrielle Revolution. Sie wollen, sagen wir, den Cyberspace mit der realen Welt möglichst fließend zusammenbekommen. Und dafür braucht man natürlich Open Innovation. Sie wollen, dass die Corporates investieren in Startups. Und ein Schritt, den sie eingegangen sind, ist eine Steuerbegünstigung für die Corporates, wenn sie in Startups investieren. Und das ist 25% der Investition. Und ja, das ist zum Beispiel ein Schritt, den die japanische Regierung eingehen möchte, weil einfach, wie ich eben schon gesagt habe, bei den Corporates ist das Geld und sie wollen, dass die Corporates in Startups investieren. Also es ist weniger, dass eigene VCs da sind, sondern es geht wirklich um die Corporates, dass die in Open Innovation investieren.
Okay, spannend, ja. Das steht bei uns auch schon lange zur Diskussion, aber nicht für Corporates, sondern generell, dass Investoren einfach ihre Investments auch steuerlich begünstigt bekommen. Ja. Aber finde ich super, dass Japan diesen Schritt macht und wird sicher noch ein wenig dauern, bis das überall angekommen ist. Genau.
Also das gilt auch für ausländische Startups. Also es kommt immer auf den Investitionsbetrag an. Also aber wenn ein japanisches Corporate in überseeische Startups investiert, gilt das Gleiche. Also sie bekommen da auch diese Steuerbegünstigung. Ja. Mhm. Und das sind immer an bestimmte Beträge gebunden. Natürlich ist alles sehr, sehr kompliziert, aber ist natürlich möglich.
Ja.
Jetzt in der Corona-Zeit gibt es natürlich auch wieder verschiedene staatliche Unterstützungen für Startups, aber alles natürlich wieder sehr, sehr kompliziert und das wird auch immer wieder beanstandet, wie schwierig es ist, Unterstützung zu bekommen, einfach von dieser ganzen bürokratischen Hinsicht. Und wahrscheinlich ohne Stempel geht es wahrscheinlich gar nichts.
Okay. Verwenden auch Startups den Stempel oder haben die schon eine andere Lösung?
Nein, also jedes Unternehmen, jede Person in diesem Unternehmen sollte einen Stempel haben. Also man kann ohne Stempel auch nicht heiraten in Japan.
Aha, okay. Na dann.
Du hast einen Firmenstempel und einen persönlichen Stempel oder ist das gleiche mit deinem Namen?
Nein, das ist ein Unterschied.
Okay, ja, spannend. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterstützungen von der Regierung, also bei uns in Österreich? Wir haben ja eines der besten Early-Stage-Support-Schemes so quasi. Wenn man eben frühphasig Ideen hat, die man umsetzen will, wird man auch, wenn es eine gute Technologie ist, wirklich hoch gefördert. Gibt es sowas Ähnliches auch in Japan?
Es gibt eine Reihe von Programmen, die von der Regierung oder von öffentlichen Einrichtungen unterstützt werden. Ja, es ist, wie gesagt, so unterschiedlich, wo man in welcher Stadt ist. Wie gesagt, in Fukuoka passiert sehr viel in dieser Hinsicht. Ich kann jetzt nicht allgemein darüber sprechen, weil das einfach so unterschiedlich ist. Mhm. Und das ist immer die Frage, wo möchtest du deinen Stützpunkt haben oder wo möchtest du anfangen? Und erst dann kann man genau schauen, welche Unterstützung gibt es bei den verschiedenen Regionen und in Cities auch.
Ja, genau. Spannend. Dann würde mich noch interessieren, Fabian, dich vielleicht auch, aber welche Technologietrends oder Innovationen siehst du derzeit in Japan und glaubst du, dass die auch zu uns kommen? Also Japan ist ja bekannt für Robotics zum Beispiel, Health Tech auch sehr gut.
Genau.
Glaubst du, es kommt irgendwas zu uns oder worauf sollen sich die Startups fokussieren? Gibt es da irgendeinen Schwerpunkt?
Genau. Und was siehst du in Japan zurzeit, was du von Österreich noch gar nicht kennst? Das wäre vielleicht auch ganz spannend. Was sind so Dinge, die du noch gar nicht mitbekommen hast? Entschuldige, Carina, dass ich da noch...
Nein, alles gut. Dafür sind wir beide da.
Ja, ich meine, Erstmal der Trend in Japan ist, wie sehr, sehr viele Leute schon wissen, Überalterung der Gesellschaft und damit einhergehende Mangel an Human Resources. Das ist das größte Problem, das Japan hat. Und deswegen ist natürlich Health Tech das große Thema. Und deswegen wird auch in diesem Bereich am meisten investiert. Also man kann wirklich sagen, fast 40% der Startups, die japanische Investitionen erhalten haben, waren in irgendeiner Form mit Health Tech in Berührung. Also deswegen, ja, das ist der absolute Trend. Und jetzt mit Corona nochmal forciert. Beliebte Branchen sind natürlich auch noch generell AI oder ja, On-Demand Mobility ist auch ein sehr starkes Thema. Was aber in Japan, wenn man jetzt bei On-Demand Mobility bleibt, denke ich jetzt andersrum, dass in Österreich oder in Europa das viel weiter vorne ist als in Japan. Hier ist immer wieder auch dieses Problem, dass bestehende Industrien geschützt werden wollen, wie die Taxiindustrie, und das ist extrem streng. Deswegen Uber hat richtig Probleme hier, oder Airbnb schafft es nicht, dass man die Regeln sind so streng, dass normale Haushalte kein Airbnb machen können. Und also das ist alles, das ist dieses Sharing-Community, das ist noch sehr, sehr schwierig in Japan. Und deswegen sehe ich andersrum viele Technologien oder viele Sachen aus Europa, die in Japan Fuß fassen könnten. Japan ist, wir nennen das Monozukuri, sind sehr, sehr gut in Sachen produzieren, in Technologien, also wir kennen das, Walkman und Spielekonsolen, also Hardware zu produzieren, sind die Japaner sehr, sehr gut. Was ihnen fehlt, ist Deep Tech oder einfach diese Softwarelösungen. Und da denke ich andersrum, dass aus Europa sehr viel nach Japan kommen kann.
Mhm. Spannend. Definitiv. Ich glaube, Japan ist vielleicht noch einen Schritt mehr, so quasi die Industrien zu schützen, die Gefährdeten, als bei uns. Also zumindest hat es Uber geschafft, wenn auch mit unglaublich vielen Problemen. Und es ist immer noch nicht final, ob sie eben auch bei uns bleiben dürfen. Aber spannend, dass sie in Japan eben...
Das gleiche mit Airbnb, es gibt immer jedes Mal, sagt es, nein, Airbnb stirbt in Österreich, aber es ist ja immer noch da.
So. Ja, genau. Mal schauen. Ja, und gibt's was, wo du sagst, das gibt's nur in Japan und wäre für Österreich auch spannend?
Ja, also die vielen, sozusagen, Cashless-Lösungen, die wir hier haben. Also man kann Ticketing, das heißt, mit einer Karte können wir schön Bahn fahren und aber auch unsere Getränke beim Automaten kaufen oder im Convenience-Store einkaufen gehen. Das muss ich schon sagen, ist etwas, was hier sehr praktisch ist. Und eben auch sehr, sehr viele Sachen, aber wieder nochmal im Health-Bereich, wo sehr viel über Apps gemacht werden, wo man sich selber sein Essensprogramm bis zum Sportprogramm alles in einer App organisieren kann. Also das wird auch sehr gut angenommen bei der Bevölkerung. Viele junge Mädchen machen das. Und das, denke ich, das ist schon ein Trend, der aus Asien oder aus Japan kommen kann. Also dieses also gesund leben, gesund essen, gesund Sport machen und das alles in einer App zusammengeführt.
Okay, ja, spannend. Ich kann mich erinnern, in Japan die Suica-Card, glaube ich, heißt sie. Ja, man kann dort wirklich überall zahlen, von Taxi über 7-Eleven oder wo auch immer. Es ist trotzdem noch eine Karte, aber ich habe gesehen, alle Japanerinnen und Japaner haben das auch auf dem Handy.
Genau.
Nur wenn ihr auf Besuch kommt, geht das nicht. Aber ja, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, dass das bei uns auch bald kommt und dass wir auch sehr in der Digitalisierung aufholen. Ich glaube, das müssen wir in Österreich. Und die Startups sind uns da ein sehr gutes Beispiel, was sich alles verändern kann. Und ja, Fabian, wir sind, glaube ich, schon wieder fast am Ende angekommen. Es ist unglaublich, Wie schnell immer die Zeit vergeht. Magst du, Rumi, noch unsere, wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Abschlussfrage stellen?
Natürlich. Was ist dein persönlicher Insider- oder Erfolgstipp?
Der Insider-Erfolgstipp, also der allererste Schritt natürlich, wenn ihr nach Japan kommen möchtet, liebe Startups, meldet euch bei uns, weil wir helfen erstmal gerne bei den ersten Schritten, bei der ersten Marktrecherche zu schauen, wo ihr am besten passt und welche Partner zu euch passen. Und deswegen mein großer Tipp ist wirklich, meldet euch bei uns und wir helfen gerne weiter.
Sehr gut.
Super.
Sehr gut. Ja, Fabian, wir sollten eigentlich mal so ein Best-of machen, weil, liebe Rumi, wir fragen das nämlich jeden Gast und es wäre mal lustig zu hören, alle Best-ofs hintereinander abgespielt. Ich glaube, da kommt sehr oft der gleiche Tipp. Das heißt, der ist wichtig. Ja, genau. Also dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es waren einige wichtige Dinge dabei, die man beachten kann, wenn man nach Japan internationalisieren will. Und ja, auf bald in Tokio hoffentlich.
Ja, ich freue mich auch. Dankeschön für das Gespräch.
Danke dir.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@jin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf jin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.